Dreiklang, der AZPR-Podcast. Rund um PR, Content Marketing und Online Marketing. Unser Podcast richtet sich an alle, die für Unternehmen oder Organisationen wie Verbände und Kammern kommunizieren. Wie erreiche ich Zielgruppen? Mit welchen Inhalten und wie sollten sie aufbereitet sein? Und schließlich, welche Kanäle sind die richtigen für meine Botschaften? Kommunikation ist eine Herausforderung. Und wir möchten Sie mit diesem Podcast über die neuesten Trends und Tools im Bereich PR, Content Marketing und Online Marketing informieren. Viel Spaß mit Dreiklang, dem AZPR-Podcast. Moin Moin, wie man in Hamburg sagt. Mein Name ist Andrea Zaschinski und ich bin Geschäftsführerin bei AZPR. Wir unterstützen unsere Kunden gerade sehr intensiv dabei, sich auch in der Kommunikation digitaler aufzustellen. Und ein wichtiger Kommunikationskanal ist dabei LinkedIn. Ich spreche heute mit Thomas Spengler, der bei uns schon seit einigen Jahren als Berater tätig ist. Thomas, du hast ja auch schon einige Marketingkampagnen auf LinkedIn durchgeführt. Was gefällt dir am Kanal LinkedIn besonders?
Es ist ein ziemlich unaufgeregter Kanal, sage ich mal. Natürlich gibt es auch dort immer wieder zum Beispiel hitzige Kommentare oder ähnliches, aber es ist sehr selten und sie bleiben wirklich im Rahmen. Der andere Punkt, und den finde ich eigentlich noch viel wichtiger, es ist auch ein wirklich angenehm sachbezogener Kanal. Also ich kann mich wirklich stundenlang von Post zu Post einfach bloß durch genau mein technologisches Thema hangeln. Es wird nicht auf einmal abgeglitten. Es kommen auch nicht bloß irgendwelche, yo, sehe ich auch so Beiträge oder tolle Erfindungen.
Obwohl ich muss sagen, da ist auch noch Luft nach oben. Also da teilweise sieht man doch auch wieder auch bei LinkedIn diese üblichen Kaffeetassen mit dem schönen Barista-Muster und da fragt man sich dann schon, ist doch hier ein B2B-Kanal, muss das wirklich sein? Oder manchmal würde ich mir da auch inhaltsstärkere Posts wünschen. Stimmst du mir zu oder findest du das für LinkedIn schon ganz gut, was da an Inhalten gepostet wird?
Ich würde es andersrum versuchen. Ich würde sagen, jeder von uns hat es im Endeffekt selbst in der Hand. Es muss einem klar sein, so ein Text schreibt sich nicht mal eben so. Das gilt auch für Posts. Die sollte man vernünftig recherchieren. Man sollte auch Posts, die direkt einen Mehrwert bieten, erstellen. Also sprich direkt eine Herausforderung oder ansprechen, direkt eine Lösung, mögliche Lösung dazu ansprechen. Dann ist dem Niveau im Endeffekt schon sehr geholfen.
Ist denn LinkedIn für dich so der B2B-Social-Media-Kanal der ersten Wahl? Oder viele sagen ja auch, nein, der Platzhirsch ist noch Facebook, weil Facebook hat einfach auch eine größere Reichweite und für B2B tut sich da auch sehr viel bei Facebook. Würdest du dem zustimmen oder würdest du doch eher sagen, nein, LinkedIn ist da die bessere Wahl, weil man dort auch viel weniger Streuverluste hat beispielsweise?
Zum einen würde ich sagen, LinkedIn ist die bessere Wahl, weil man, wie du schon sagst, weniger Streuverluste hat, aber auch, weil das ganze Netzwerk überhaupt auch darauf ausgelegt ist, dass man wirklich zielgenau im beruflich-technologischen Kontext miteinander arbeiten kann. Hinzu kommt, dass vielleicht auch die Frage ist, was genau man aus Business-Sicht möchte. Facebook für B2B hat für mich irgendwie immer das Gefühl, dass das ist ein Human Resources und Recruiting oder im Human Resources und Recruiting-Sinne gemeint. Ich finde, im knallharten Geschäftskunden untereinander Kontakt ist Facebook eigentlich weniger interessant noch als, sagen wir mal, zum Beispiel Xing.
Ja, von Xing, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt schon jetzt auch auf dem Markt sind, aber anfangs war ich von diesem Kanal auch sehr begeistert. Ich war vor allen Dingen auch begeistert von den Gruppen, die dort waren. Wir sind ja auch eine Agentur, die sehr viel im Verpackungsbereich macht. Und da gab es auch bei Xing, fand ich, sehr gute Verpackungsgruppen. Und jetzt ist aber das Ganze so ein bisschen eingeschlafen, habe ich so das Gefühl bei Xing. Und ich habe auch das Gefühl, dass Xing selbst so seine Richtung ein bisschen verloren hat. Sie sind dann eine Kooperation eingegangen mit Kununu und waren dann auch sehr stark in diesem Recruiting-Bereich tätig. Dann haben sie aber doch auch wieder sehr viele Sales- und Marketing-Solutions angeboten. Ja, aber ich habe das Gefühl, bei Xing ist so ein bisschen die Luft raus und dass doch einige, die beide Kanäle haben, jetzt beispielsweise Xing und LinkedIn, dass die stärker ihren LinkedIn-Kanal nutzen. Stimmst du mir dazu oder hast du da ganz andere Erfahrungen gemacht?
Das ist wahrscheinlich eine Frage der jeweiligen Vorlieben, was Xing und LinkedIn angeht, also von Unternehmensseite, was jetzt stärker bespielt wird. Ich würde eher auf einen anderen wichtigen Aspekt zu sprechen kommen wollen. Klar, es gibt diese Unternehmen, die auf beiden Portalen vertreten sind. Mir ist eigentlich schon mehrfach aufgefallen, dass viele auch tatsächlich die komplett selben Inhalte auf den beiden Kanälen spielen. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden, nicht nur weil es auffällt, auch weil wir natürlich das alte Duplicate-Content-Problem haben und weil wir auch vieles gar nicht so ohne weiteres transportieren können. Also LinkedIn ergibt immer sehr viel Sinn, wenn man zusätzlich noch diese internationale Perspektive mit reinbringt.
Ja, das ist auch schon jetzt eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar nach deiner Meinung, welche Inhalte eignen sich denn für LinkedIn-Kampagnen besonders gut?
Es kommt natürlich darauf an, was für eine Kampagne das ist. Das ist klar. Prinzipiell würde ich sagen, wenn es darum geht, Follower oder ähnliches zu generieren, setze ich sehr stark zum Beispiel auf Bewegtbilder, auf starke, auch gerne auf emotionale Aussagen, obwohl es ein B2B-Netzwerk ist. Aber im Endeffekt hat ja jedes Unternehmen seine eigene, mindestens eine Message, sei es nun in Richtung Nachhaltigkeit, sei es in Richtung Leistungssteigerung. Ein anderes Szenario ist zum Beispiel, wenn ich knallharte Lead-Generierung betreiben möchte. Da kommt man aus meiner Sicht, zumindest was die Anzeigen angeht, sehr gut mit Erklär- und Service-Posts weiter. Gar nicht mal so sehr die Anwenderberichte, die man so generell natürlich vermuten würde. Die würde ich tatsächlich eher einfach regelmäßig auf dem Kanal spielen, auch um den Kanal sehr attraktiv zu halten. Also das sind wirklich die Knaller schlechthin, sage ich mal. Aber für eine Anzeige würde ich es nicht verwenden.
Du hast ja auch schon einige Ads dort entwickelt bei LinkedIn. Wie bewertest du denn das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Also ich meine, prinzipiell kann ich ja relativ komfortabel selbst festlegen, was ich haben möchte und auch wie viel ich bereit bin auszugeben. Ich kann sowohl Tages- als auch Laufzeitbudgets angeben. Ich kann aber auch tatsächlich für die Interaktion oder für das Ausspielen meiner Kampagne direkten Preis festlegen. Das heißt, es ist schon mal insofern fair, als ich vorher genau festlegen kann, was ich ausgeben möchte. Es ist auch fair und gut. Na, das geht bei mir gerade Hand in Hand. Es ist auch insofern fair und gut, als ich vorher schon eine Abschätzung der Ziele, die ich erreiche, bekomme. Und der letzte Punkt, was ich tatsächlich gut und fair finde, ist, dass ich nur für die jeweiligen, also im Regelfall nur für die jeweiligen Aktionen bezahlen muss, nicht für die Impressions, sprich nicht dafür, dass ich überhaupt mit meiner Anzeige präsent bin. Insofern würde ich sagen, ist das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Es gibt ja den LinkedIn Sales Navigator und ich merke aktuell auch, dass ich sehr viele Ads oder gesponsert Inhalte über LinkedIn bekomme oder gesponserte Nachrichten, die direkt in meinen Account gehen. Was würdest du denn sagen? Sind so organisch generierte Posts viel nachhaltiger und sollte man da immer seinen Schwerpunkt drauflegen? Oder sind die Ads auch durchaus sinnvoll?
Ads sind sicherlich sinnvoll, allerdings primär flankierend. Zum einen natürlich, weil Ads überhaupt erstmal immer ordentliches Budget kosten, selbst wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist. Zum anderen ist das mit der Attraktivität so eine Sache, weil natürlich im Regelfall auch sponsert mit beisteht. Na, und ich meine, das ist wie beim Durchblättern einer Zeitschrift, sage ich mal. Wenn ich schon sehe, dass es eine Werbeanzeige ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiterblätter, relativ hoch. Es sei denn, sie ist wirklich super gemacht. Diese super gemachte Ausnahme wären bei den Anzeigen zum Beispiel Videos, die dann auch direkt den Vorteil haben, dass sie von alleine starten und nicht wie normale Videos gestartet werden müssen. Davon ab würde ich persönlich eigentlich immer sagen, es sollte primär der organische Content, sprich die organische Reichweite sein. A, weil es eben nicht abschreckend ist, weil nicht sponsert dahinter steht. Zum anderen, weil man ja ohnehin regelmäßig seinen Kanal bespielen sollte. Und nur das sind im Regelfall dann auch wirklich die hochwertigen Beiträge.
So, und du persönlich, so jetzt habe ich dich erwischt, ne? Also welchen Inhalten schenkst du denn mehr Beachtung bei LinkedIn? Sponsored Ads oder die organisch generierten Beiträge?
Naja, ich mache das Ganze natürlich beruflich. Mhm. Dementsprechend interessieren mich vor allem die organischen Beiträge, muss ich sagen. Mhm. Weil ich da halt die richtigen, die Live-Interaktionen sehe. Die sind zwar unter Anzeigen auch möglich, aber ich weiß natürlich, dass Anzeigen überall und regelmäßig ausgespielt werden und dass das Umfeld, in dem das stattfindet, zum Beispiel mein eigener Stream, dann nicht unbedingt authentisch dafür ist, was mit diesen Inhalten eigentlich passiert.
Wie müssen denn richtig gute Inhalte für dich auf LinkedIn beschaffen sein? Wo sagst du, wow, das interessiert mich, da klicke ich jetzt mal drauf?
Ein wichtiges Kriterium und natürlich auch Auslöser, um dann wirklich zu klicken, ist schlichtweg die Hook. Zum einen, also sprich die ersten zwei, drei Zeilen oder Sätze des Posts. Zum einen natürlich einfach mal inhaltlicher Natur. Das muss dieses klassische Zusammenspiel sein von wir kennen deine Herausforderung und hey, wir haben eine Lösung, diesmal weiter. Es ist aber auch eine formale Frage. Es ist bei LinkedIn so, dass ja bloß die ersten so und so viel Zeichen dargestellt werden. Dabei sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo es darum geht, dass sich die Regeln des Netzwerks manchmal ändern. Also sagen wir mal, nach 160 Zeichen erscheint auf einmal bloß diese graue Mehrschaltfläche. Darauf kann man dann klicken, dann wird einem der ganze Post angezeigt. Das funktioniert aber natürlich bei den normalen Lesern bloß, wenn die halt wirklich schon geflasht sind. Daher wichtig für eine Hookline ist zum Beispiel auch, dass sie nicht zu lang ist. Das heißt, man muss wirklich konsequent auf diesen ersten, sagen wir 160 Zeichen, dieses Zusammenspiel von Herausforderung und Lösung bringen. Im nächsten Schritt ist es natürlich auch wichtig, dass das Ganze schön illustriert ist. Das kann durch eine Vorschau einer verlinkten Website der Fall sein. Noch besser, auch aus LinkedIn-Sicht, weil LinkedIn native Inhalte vorzieht, wäre aber natürlich ein tolles Bild oder Video. Das heißt, konsequent mal die eigene Bild- und Videodatenbank durchforsten und schon entsprechende Vermerke machen, welche Videos und Bilder man hat und zu welchen Themen sie passen könnten. Dann klappt es im Regelfall auch damit, dass dort angeklickt wird.
Ja, Thomas, wenn du so ein paar Jahre zurückdenkst an Kampagnen, die man so früher geplant hast, was lief jetzt von der Konzeption und Durchführung viel einfacher bei LinkedIn?
Ich bin bei LinkedIn natürlich viel, viel dichter an meiner Zielgruppe. Ich kann wirklich viel einfacher ins Monitoring und ja später dann auch Reporting einsteigen. Ich kriege, also es ist durchaus auch sehr komfortabel, was ich schon automatisch alles von LinkedIn mitgeteilt bekomme, was passiert. Und ich kann dementsprechend natürlich auch wirklich ja, binnen Minuten reagieren, teilweise natürlich auch binnen etwas längerer Zeiträume, wenn man sich abstimmen muss. Aber diese Möglichkeiten hatte ich früher im Endeffekt nicht. Da hat es dann teilweise, bis ein einzelner Beitrag, den wir platziert hatten, veröffentlicht wurde oder weitergetragen wurde, deutlich länger gebraucht und man konnte halt auch nicht immer so genau zurückverfolgen, wo kommt jetzt diese Information her. Das geht bei LinkedIn deutlich einfacher, indem ich einfach die Hashtag-Verläufe anschaue oder wirklich ganz platt schaue, dass LinkedIn mich benachrichtigt hat, dass da etwas von mir geteilt wurde oder dass meine Mitarbeiter etwas gemacht haben.
Und was war früher besser?
LinkedIn ist tatsächlich sehr schnelllebig und manchmal werden vielleicht manche Kommentare etwas zu schnell abgesetzt oder man selbst setzt einen Prozess zu schnell in Gang. Also sprich, man muss schon relativ gründlich vorgehen, was Freigaben und Absprachen angeht. Ob das früher besser war, da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde eher sagen, früher ist es nicht so schnell aufgefallen.
Ja, das ist auch was. Ja, natürlich, wenn man sowas Schriftliches hat, dann druckt man es eventuell oder früher hat man es eventuell sogar ausgedruckt, hat sich das nochmal durchgelesen, hat dann noch auch mal noch was verändert. Und jetzt bei LinkedIn, da ist es wahrscheinlich schon so, dass der Reiz dann auch einfach groß ist, aufs Knöpfchen zu drücken und dann schwupps ist der Beitrag verbreitet. Würdest du mir da auch zustimmen?
Richtig, also ich denke da noch eine viel banalere Herausforderung, sage ich mal, und zwar wirklich nur dann aufs Like-Knöpfchen bzw. auf den Daumen zu drücken, wenn man tatsächlich auch als das Unternehmen, in dessen Auftrag man tätig ist, agiert und nicht zum Beispiel aus Versehen mit seinem eigenen Profil, weil man, sagen wir mal, über die normale Suche reingegangen ist.
Ja, klar. Oder man liked seine eigenen Beiträge auch nochmal. Das ist ja auch nicht schön, wenn man gerade jetzt Administrator ist und dann liked man die Beiträge von dem eigenen Unternehmen nochmal. Das finde ich, macht sich auch immer nicht so gut.
Korrekt, sollte auf jeden Fall vermieden werden. Das Gute an der Geschichte dabei ist freilich, man muss nur noch mal raufklicken auf den Daumen als das Unternehmen, das aus Versehen geliked hat, und schon ist alles wieder bereinigt. Aber definitiv Augen auf.
Ja, woran kann ich das denn erkennen, welchen Hut ich jetzt sozusagen gerade auf habe, ob ich jetzt Administrator einer Seite bin oder ob ich jetzt mit meinem persönlichen Account bei LinkedIn unterwegs bin?
Die offizielle Empfehlung ist eigentlich immer oben rechts zu schauen, also zumindest am Desktop, welches Persönchen oder welches Logo dort abgebildet ist. Ich persönlich mache das auf eine für mich noch viel angenehmere, weil sichere Art und Weise. Ich klicke einfach auf Kommentieren. Also entweder ist das Kommentarfeld schon da, dann sehe ich ja, welches Symbol oder welches Profilbild links davon abgebildet wird. Oder das Kommentarfeld ist noch nicht da, dann wird es aufgerufen und ich kann dann schauen, wer da abgebildet ist. Es passiert noch überhaupt nichts, wenn ich auf Kommentieren klicke, erst wenn ich es abschicke. Und da habe ich dann wirklich die absolute Gewissheit, das bin jetzt ja ich oder das bin ich, das Unternehmen, wie auch immer.
Ja, cool. Das ist ja ein wertvoller Tipp nochmal für unsere Hörer. Und gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du bei kommenden Kampagnen unbedingt anders machen?
Naja, das kann man eigentlich fast immer sagen und man muss irgendwann einen Schlussstrich ziehen, aber ich würde sagen, wenn ich könnte, dann würde ich immer noch mehr Zeit in die Vorbereitung, vor allem in die Zielgruppendefinition und knackige Slogans geben. Das hat nichts damit zu tun, dass unsere Zielgruppe bisher nicht gut wäre oder keinen Erfolg mit sich brächte, sondern einfach, dass dieses klassische, man muss irgendwann loslassen können. Man kann immer optimieren und irgendwann hat man überoptimiert und ist immer noch nicht fertig.
Ja, das kennt, glaube ich, jeder Kommunikationsberater, ne? Dass man sich immer wieder nochmal seinen Text angeschaut oder die Post anschaut. Stimmt das Foto wirklich? Ist das gut? Ist die Grafik gut, die ich da hinzugefügt habe? Ne? Das, glaube ich, kennen wir alle.
Definitiv eine never-ending story. Also das kennt
Ja.
jeder, der irgendwie schreibt oder
Ja.
veröffentlicht.
Ja, genau. Warst du denn da mit dem Erfolg deiner Kampagnen zufrieden?
Prinzipiell ja. Anfangs hat es ein bisschen gedauert, bis man so das richtige Gefühl dafür hatte, ob eine Zielgruppe vielleicht schon zu spitz ist. Auf der anderen Seite wichtig ist es auch, von vornherein irgendwie sich darüber klar zu sein, dass nicht jeder Klick wirklich das Ergebnis ist, was man sich wünscht oder andersrum, nicht zwingend dem Ziel entspricht. Wir haben zum Beispiel mehrere Follower-Kampagnen gefahren und dort ist es so, dass mit einem Klick zwar ein Follow ausgelöst werden kann, sprich jemand klickt einmal und ist dann Follower, er kann aber mit diesem Klick genauso auslösen, dass er zum Beispiel auf die Unternehmensseite kommt oder dass er diese Anzeige nicht sehen möchte. Sprich, da muss man sich dann vorher klar drüber sein, wie die Auswertung funktioniert.
Und wie hast du denn eigentlich so deine Zielgruppen bestimmt?
Naja, zum einen kennen wir die Zielgruppen natürlich schon relativ genau, weil wir unsere Kunden fortwährend weiterentwickeln und schon vor Social Media und LinkedIn mit ihnen zusammengearbeitet haben. Darüber hinaus macht es LinkedIn einem aber auch relativ einfach oder ist sehr komfortabel in der Handhabung, weil einem viel Parallelvorschläge gegeben werden oder weil man es tatsächlich auch sehr fein nach Kampagne ausdefinieren kann. Also ich kann nach Karrierestufen gehen, ich kann zum Beispiel auch bestehende Follower einbinden, kann generell schauen, wer welche Interessen hat.
Also das heißt, du hast auch noch deine Zielgruppe während der Kampagne nachjustiert.
Genau, das ist bei LinkedIn komfortabel möglich. Also ich kann jederzeit die Zielgruppe noch ein bisschen enger fassen und bekomme auch tatsächlich zeitnah oder direkt simultan eine Rückmeldung von LinkedIn, wie sich das jetzt zum Beispiel auf die zu erwartenden neuen Leads oder Follower oder worum auch immer es geht, auswirkt, wie viele Leute ich auf einmal mehr erreiche oder weniger erreiche. Das heißt, ich kann sogar schon ein ganzes Stückchen herumprobieren und optimieren, bevor das Ganze dann überhaupt geändert wird.
Und wie waren denn so deine Erfahrungen mit dem Kampagnenmanager bei LinkedIn? Ist das wirklich auch so ein brauchbares Tool oder war es eher für dich auch sehr kompliziert zu bedienen oder hat sich das nicht so sofort ergeben?
Der Kampagnenmanager braucht tatsächlich eine gewisse Einarbeitung und Expertise im Umgang. Hat man sich das aber angeeignet, finde ich ihn eigentlich ziemlich praktisch, da er, wie gesagt, viele zusätzliche oder Konfigurationsmöglichkeiten mittendrin bietet. Also sprich, ich kann wirklich regelmäßig nachjustieren und habe auch auf einen Blick alle meine derzeit laufenden Kampagnen. Ich habe umfängliche Auswertungsfunktionen. Man muss manchmal noch ein bisschen zusätzlich arbeiten. Zum Beispiel sind die Analysen immer bloß auf einen bestimmten Zeitraum bezogen oder ich kann sie nicht sortieren nach, sagen wir mal, Datum, was ja das Naheliegendste wäre. Als Ausgangsbasis ist er sehr gut zu gebrauchen und mit der entsprechenden Kompetenz lässt sich das Ganze nochmal deutlich steigern für die Kunden. Man kann prinzipiell alle Daten exportieren, im Regelfall im Excel- bzw. CSV-Format. Weitergeben direkt an die Kunden kann man sie auch. Ich würde allerdings, wie gesagt, empfehlen, dass da eine sachkundige Person, die nochmal entweder ein bisschen aufhübscht oder dass man genau sagt, welche Spalten und Zeilen relevant sind. Das ist kein großer Arbeitsaufwand, den man damit hat, aber es empfiehlt sich tatsächlich, zum Beispiel die Zeilen in den Vordergrund zu rücken, die jetzt explizit sagen, wie viele Klicks eine Kampagne generiert hat oder zum Beispiel auch, wie viel Kosten entstanden sind. LinkedIn bietet eine ganze Fülle an Angaben und da ist es manchmal für den Nicht-Fachmann schwierig, die für ihn richtigen sofort zu erkennen.
Ja, also das so ein bisschen vom Handling her besser zu machen oder übersichtlicher zu machen im Feed.
Korrekt. Der Arbeitsaufwand ist sehr überschaubar, aber er lohnt sich und ich würde ihn ehrlich gesagt nicht scheuen.
Ja, ich kenne das aus meinen eigenen Erfahrungen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mal die URL von meinem Profil ändern will oder so, dann habe ich da einen Weg, wo ich das machen kann und dann versuche ich das 2 Monate später nochmal. Es ist alles wieder ganz anders auf LinkedIn. Das ist ja ein unglaublich schnelles Medium. Und so passiert es auch, dass man ab und an mal den Support anfragen muss. Hast du da schon gute Erfahrungen gemacht mit dem LinkedIn-Support? Funktioniert das gut bei denen?
Naja, etwas platt könnte ich sagen, man muss ihn erst mal finden, aber dann geht's. Also sprich, man muss sich durchklicken, denn wie du schon sagtest, es kommt tatsächlich häufig vor, dass Dinge nach 2 Monaten nicht mehr so funktionieren, wie es vorher war. Das kann im Übrigen auch die Suche des Supports selbst betreffen, sprich, der wird dann auch anders erreicht. Was durchaus hilfreich ist, ist, wenn man als Unternehmen im Bereich Marketing Solutions tätig ist, dann kann man nämlich den extra Marketing Support kontaktieren und da wird einem dann auch relativ schnell geholfen. Also im Regelfall binnen weniger Stunden.
Ja, wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass bei LinkedIn immer viel geändert wird. Wir haben ja neulich auch mal recherchiert und uns auch mal darüber diskutiert in der Agentur hier. Was ist eigentlich eine gute Länge für einen LinkedIn-Post? Und wenn man da im Internet schaut, dann sieht man da 2000 Zeichen, 1300 Zeichen, 2000 Wörter, also die unterschiedlichsten Angaben von irgendwelchen Experten. Was wäre denn für dich eine gute Länge für einen LinkedIn-Post?
Wichtig ist aus meiner Sicht erst einmal, dass der Leser anfängt, den Post zu lesen. Damit sind wir wieder bei der Hookline. Davon ab würde ich persönlich sagen, er darf natürlich nicht zu lang sein, aber die Länge muss quasi zum Inhalt passen.
Jetzt nochmal eine ganz persönliche Frage. Magst du persönlich eher humorvolle oder eher informative Inhalte?
Ich bin tatsächlich der Freund der informativen Inhalte, ganz persönlich, habe aber dadurch, dass ich natürlich immer die Statistiken auswerte, auch durchaus mitbekommen, es funktioniert beides. Also man kann, ne, es ist ja sowieso, es ist ja ohnehin sinnvoll, seinen Content voraus, also über Wochen voraus zu planen und auch zu untergliedern, sodass man mit, dass man sowohl die witzige Schiene bedient oder sagen wir mal die emotionale, das muss ja nicht zwingend der Witz sein, das kann ja auch disruptiver Content sein, und dass man die sachliche Ebene bedient.
Ja, es ist ja auch nicht immer so einfach, da wirklich auch den Humor zu treffen, der Zielgruppe oder wenn man das auch mal interkulturell betrachtet, wenn man international tätig ist, ist das ja auch gar nicht so einfach. Da kann man zwar englische Posts machen und die Engländer finden das sehr, sehr witzig, aber die Spanier und Franzosen, die rümpfen dann eventuell die Nase. Also es ist ja auch nicht so einfach, wirklich Humor, gute Humor volle Post abzusetzen.
Korrekt. Vor allem gilt eigentlich immer Finger weg von Wortwitzen. Also es gilt generell in der PR und natürlich auch dann auf einem Medium wie LinkedIn.
Wie stehst du denn zu normativen Inhalten?
Also ich würde tatsächlich immer offen an die jeweiligen Themen rangehen. Im Regel, also Grundregel eigentlich der PR und des Marketing: Der Kunde weiß ja, was er möchte. Ne, natürlich muss man ihm dabei manchmal noch helfen und das so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken. Aber prinzipiell, kein Kunde lässt sich gerne bevormunden und er ist derjenige, der vorgibt, was wir liefern müssen, wie wir es nennen müssen und so weiter.
Ja, welche Rolle spielt das Bildmaterial? Du bist da vorhin schon mal ein bisschen drauf eingegangen, dass Bilder durchaus oder Fotos auch sehr wichtig sind. Kannst du eventuell auch unseren Hörern noch Tipps geben, wie du die Bilder oder wonach du die Bilder aussuchst und was sind da Fettnäpfchen? Was muss man auch zum Thema Bildrechte beachten?
Zuerst einmal zu den Bildrechten, da muss man natürlich ganz klar sagen, sie müssen vorhanden sein, sprich am besten natürlich, also sie müssen vorhanden sein, es muss auch die richtige Lizenz vorliegen. Das Beste ist also natürlich, das eigene Firmenarchiv zu bemühen. Wenn man auf Stockfotos zurückgreift, unbedingt schauen, welche Lizenz genau genommen da, oder genau da dran hängt. Wo da steht, hängt dann wiederum vom Anbieter ab. Prinzipiell ist man mit Shutterstock oder Adobe Stock allerdings immer auf einer ziemlich guten Seite. Bei den kostenlosen Portalen wird es dann schwieriger, ob die Bildrechte tatsächlich auch überhaupt bei dem liegen, der es aufs Portal hochgeladen hat. Davon ab, was ein gutes Bild ausmacht, das kommt natürlich immer darauf an, ob ich jetzt in die emotionale oder in die sachliche Richtung gehen möchte. Prinzipiell, das Bild sollte zum Post passen und es sollte auch irgendwie konkret auf das Thema einzahlen. Also wenn ich einfach bloß einen Post zum Thema Leistung bringe, sagen wir mal die Leistung meines Wärmetauschers, dann ist es, so doof es klingt, natürlich nicht unbedingt empfehlenswert, sagen wir mal einen Sprinter, der als erster durchs Ziel läuft, zu zeigen. Sowas kommt durchaus vor, ich begegne dem regelmäßig, aber das ist dann einfach nicht die Art von Leistung, um die es hier gehen sollte. Ich persönlich würde zum Beispiel, wenn es um einen Wärmetauscher für Hitzeanwendung geht, auch nicht einen Lavastrom zeigen wollen. Also nicht vor Produktfotos zurückschrecken, es sollte nur nicht zu knallig wirken.
Ja, zum Thema Bildmaterial, da hatten wir ja auch vor kurzem gab es da ja auch einen Fall mit der kostenlosen Datenbank Unsplash. Da hat ja auch ein Unternehmen diese Fotos genutzt. Unsplash bietet die ja auch lizenzfrei an, aber die Unsplash selbst hatte das nicht geklärt mit dem Fotoinhaber. Und dann in so einem Fall ist dann wirklich derjenige, der das nutzt von Unsplash, der ist haftbar zu machen. Also da muss man wirklich auch aufpassen bei diesen kostenlosen Bilddateien. Was machen denn viele Nutzer bei LinkedIn immer wieder falsch?
Ich würde sagen, zu kurze und im Endeffekt ja höchstens gut gemeinte Posts. Also gerade beim Teilen fällt einem das sehr, sehr oft auf. Das Problem ist halt, das Teilen zahlt schlichtweg nicht auf den Account ein, dessen Post geteilt wird. Das haben Analysen gezeigt. Das wird dann immer bloß bei einem kleinen Teil der Leute, die einem folgen, ausgespielt.
Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch. Du hast uns wieder viele wertvolle Tipps gegeben aus deinem Arbeitsalltag. Und ich hoffe auch, unsere Hörer haben den ein oder anderen wertvollen Rat von dir bekommen und können den dann auch gleich in die Praxis umsetzen. Ich wünsche dir noch alles Gute und einen schönen Tag. Und war wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Tschüss!
Dreiklang, der AZBR-Podcast.